ARD Sounds.
Dieses, hey, ich beweise es denn, ich kann das, ich will das. Dafür braucht man auch mal Kritik. Das ist so. Es hat so viele Sachen in meinem Leben passiert, was nicht geplant war. Dass du irgendwann sagst, du kannst nicht alles planen. Abgestempelt zu werden in Sachen Sexiness oder Aussehen oder sowas, das ist, bin ich voll dagegen und darf niemand mit mir machen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Für meine heutige Gesprächspartnerin vergebe ich definitiv 10 Punkte. Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schwierheck und ich habe für euch die deutsche Standardmeisterin, die Europameisterin und die Let's Dance-Legende Isabel Edvardsson in Hamburg besucht. Seit 20 Jahren ist sie Teil der RTL-Tanzshow, auch wenn sie gerade in Familienpause ist. Wir sprechen darüber, warum sie es liebt, kritisiert zu werden, wie sie es hasst, wenn Frauen auf ihr Aussehen reduziert werden und wie es sich anfühlt, für den Sport seine Heimat zu verlassen, um ein ganz neues Leben anzufangen. Viel Spaß jetzt bei dieser neuen Folge. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert gerne diesen Kanal oder lasst uns eine Bewertung da. Natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns bei Social Media teilt und noch mehr Sichtbarkeit für unsere Protagonistin schafft. Hallo liebe Isabel.
Hallo liebe Freddy.
Ich freue mich mega, dass wir beide uns sehen, denn wie wahrscheinlich jeder Mensch, den du triffst, sagt auch ich dir jetzt, ich bin ein riesen Let's Dance Fan und du bist natürlich eine Ikone und eine Legende, deswegen freue ich mich, dass du dir so viel Zeit nimmst für uns.
Dankeschön. Das fühlt sich immer komisch an, dieses Wort zu hören. Aber das ist ja mittlerweile schon lange auch, wo ich bei Let's Dance dabei bin. Schon viele Jahre.
Mhm. Von Anfang an.
Ja.
Da werden wir natürlich drüber reden. Jetzt müssen wir erstmal klären, wo wir uns gerade treffen. Ich besuche ja meine Gästin immer bei Ihnen zu Hause oder da, wo Sie sich heimisch fühlen. Und ich bin in deiner Heimat, in deiner Wahlheimat angekommen, in Hamburg. Wir sind bei den Kollegen vom NDR in einem kleinen Podcast-Studio. Sieht aus wie ein klassisches Radiostudio, wobei sie bei uns jetzt extra die Beleuchtung auf blau, auf Sportschau blau gestellt haben. Aber du hast ja eigentlich ja auch ein Tanzstudio, ne?
Ja.
Sogar zwei.
Das war auch, hat sich so wunderbar ergeben irgendwie. Also ich hatte als jüngere Profitänzerin sagen immer die Idee, irgendwann, wenn ich älter bin, mache ich eine Tanzschule auf. Und dann kam aber im Jahr 2014 eben ein Angebot von nette Kollegen aus Freiburg, die eine Filiale in Hamburg hatte, also schon einen Raum. Und die wollten das doch verkaufen, war ein bisschen viel Organisation daraus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist jetzt irgendwie... Wenn das so automatisch kommt, dann muss man irgendwie die Chance ergreifen. Habe ich dann abgekauft hier in Hamburg in der Innenstadt. Und ja, und so habe ich angefangen, die Tanzschule zusammen mit meinem Mann natürlich, ja, alles aufzubauen, zu entwickeln und so weiter. Super Team, super Mitarbeiter. Also macht echt Spaß.
Ja, und du trainierst da dann eben einerseits, aber unterrichtest auch andererseits.
Auf jeden
Das heißt,
Fall.
Jeder, der will, kann von dir das Tanzen lernen.
Ja.
Da muss man nicht berühmt werden und ins Fernsehen für gehen, sondern es geht auch so tatsächlich. Und normalerweise hast
das
du auch
stimmt.
gesagt, wir würden uns natürlich gerne auch bei dir im Tanzstudio treffen, aber es sind keine Bauarbeiten.
Deswegen tatsächlich, ja. Aktuell gerade Bauarbeiten. Zweiten Location, super schön, der Speicherstadt, da sind aber Kollegen von mir gerade von Stage, die machen Castings und so weiter für die Musicals. Aber es ist schon ein super großes Privileg, auch in Hamburg, in der City, sowas machen zu können. Und das ist ja letztendlich auch meine Leidenschaft. Also Tanzen beizubringen, Tanzen zu unterrichten. Die meisten haben so, oder viele fragen mich, Gott sei Dank sind die Hamburger aber ziemlich laid back und cool, das finde ich super.
Yeah.
Aber viele haben dann so ein bisschen Angst. Ja, aber da muss man doch schon was können. Oder ne, ich bin aber noch nicht so gut. Ich so, nein, ich mache auch wirklich ganz normale Anfängerkurse. Ich hatte letztens einen Single-Tanzkurs, das ist wirklich für Tanz-Singles, Erwachsene. Also es macht so einen Spaß und wirklich Anfänger. Also wir haben angefangen zusammen, keiner konnte, die konnten alle nichts. Wir haben angefangen, Disco Fox, ne, Grundschritt, 1, 2, Tap. Das macht mir so einen Spaß.
Und sind es Singles gewesen oder Leute, die einfach einen Partner haben, der keinen Bock hat auf Tanzschule?
Das stellt sich irgendwann heraus. Das weiß man am Ende nicht.
Ja.
Weil letztendlich sind wir jetzt kein Dating-Tanz oder Dating-Börse, sondern wir bringen Gesellschaftstanz bei. Und wenn du keinen Tanzpartner hast, dann haben wir das in Singleform. Dann haben wir, keine Ahnung, 15 Männern, 15 Frauen. Und dann wird getanzt. Und nach jedem Tanz abklatschen, nächsten Tanzpartner, dann übt man dann den Cha-Cha-Cha und mit dem nächsten den Tango. Also es macht so einen Spaß, das ist richtig schön. Entsteht auch teilweise Beziehungen, starke Beziehungen. Da gibt es sogar Edvardsson, die Tanzschule Kinder mittlerweile, seitdem ich seit 10 Jahren das mache. Also es macht echt Spaß. Aber also es ist nicht so, dass jeder, ne, also man ist dafür da, um privat sie kennenzulernen, sondern wirklich um tanzen zu lernen. Und ich finde das eine schöne Sache, Gesellschaftstanz, das macht echt Spaß.
Ich habe tatsächlich mal mein erstes Praktikum, ein Schulpraktikum damals in der 10. Klasse in der Tanzschule gemacht. Weil
Hast
ich
du?
Auch immer bei uns in der Tanzschule ja. war. Ich habe immer so Videoclip-Dancing gemacht.
Ja, mega.
Also dann irgendwie zu Christina Aguilera, Dirty und sowas
ja,
getanzt.
Ja.
Und dann wollte ich unbedingt da ein Praktikum machen, weil ich dachte, vielleicht werde ich Tanzlehrerin.
Ja.
Es stellte sich heraus, ich bin einfach nicht so talentiert, wie ich dachte.
Wirklich?
Aber die zwei Wochen unterrichten hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also das mit Kindern habe ich dann viel gearbeitet oder dann auch so den Kindersteppkurs habe ich unterrichtet, obwohl
mega.
Ich ja gar nicht steppen kann.
Ja, aber wahrscheinlich
für
so
kleine,
einfach für Kleine. Und da geht es ja um Motivation, um Bewegung und Miteinander, um coole Musik und so. Aber cool.
Ja, deswegen, ich kann es mir auch nur im Ansatz vorstellen, wie viel Spaß das machen muss, zu unterrichten, wenn man es dann auch noch richtig kann.
Ja, also das Unterrichten, das ist wirklich für mich eine absolute Leidenschaft. Wenn ich jetzt nicht Tänzerin geworden wäre, wäre ich irgendwie einen anderen Lehrer oder so.
Ja.
Weil ich liebe es einfach, die Menschen zu motivieren. Ich liebe es, denen was beizubringen. Für mich macht es Spaß. Es ist total zufriedenstellend, wenn ich halt sehe, dass die Leute was gelernt haben. Ja, man guckt so, oh Gott, vor 3 Monaten war es Chaos und jetzt guckt die alle an, was die können und toll. Also es macht echt Spaß. Also wirklich auch im normalen Leben. Also nicht nur bei Let's Dance natürlich auch, klar. Aber das ist meine allergrößte Leidenschaft.
Wie du das geworden bist, was du bist, nämlich Profitänzerin und Tanzlehrerin, das gucken wir jetzt. Mein lieber Kollege Konstantin Kleine ist bei uns ins Sportschau-Archiv geklettert und hat deinen Lebenslauf zusammengefasst. Hier kommt er.
Sportschau F. Steckbrief.
Isabel Edvardsson wurde 1982 im schwedischen Olofstorp geboren und ist Profitänzerin. Die mehrfache deutsche Meisterin tanzt seitdem sie 13 ist. Und das erstmal nur, weil ihr kleiner Bruder damals gesagt hat, er könne es besser als sie. Was für ein Affront. Ziemlich schnell wechselt Isabel also vom Fußballplatz und aus dem Reitstall aufs Parkett. Aus Jazztanz wurde Turniertanz und nach einer gymnasialen Ausbildung in Contemporary sowie Ballett gelangt sie dann mit 21 Jahren zum Standardtanz. 2003 findet sie nach nicht ganz unbeschwerter Tanzpartnersuche ihr Glück. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Tanz- und Ehepartner Markus Weiß feiert Isabel ihre größten Erfolge. Hamburg wird ihre neue Heimat, Deutsch ihre neue Sprache. Nach der gemeinsam gewonnenen Europameisterschaft beendet Isabel ihre Profikarriere auf dem Höhepunkt. Und jetzt ab ins Fernsehen. Denn schon während ihrer aktiven Karriere findet Isabel weitere Tätigkeitsfelder. Ab 2006 nimmt sie am TV-Format Let's Dance teil. Mit Wayne Carpendale und Alexander Klavs gewinnt sie das Ding sogar. Auch im Dschungel war sie mal. Dazu kommen zahlreiche Fotoshootings und Werbeverträge. Katsching! Das Tanzen hat sie aber nie ganz sein gelassen. Isabel ist heute Wertungsrichterin, tanzt bei Shows und trainiert in der eigenen Tanzschule. Das mag Isabel sehr gerne. Ihre Heimat Schweden, Kaffee, das Singen und ihre 4 Jungs. Das kann sie gar nicht leiden. Faulheit, Vorurteile und wenn die Choreo nicht nach ihren Vorstellungen abläuft. Besondere Eigenschaft? Sie nutzt ihre Reichweite mit Weitblick als Botschafterin. Unter anderem für die Hamburger Stiftung Mittagskinder und das Kinderhospiz Sternbrücke. Fun Fact: Isabels Traum ist es, irgendwann mal privat mit ihrem Mann bei Straßenmusik in Buenos Aires unter freiem Himmel Tango zu tanzen. Wie romantisch.
Ich bin noch so romantisch. Ich bin wirklich so total. Ich liebe so alles, was kitschig und romantisch ist.
Ja?
Ja, wirklich. Ach, wie toll, das ist ja interessant zu hören. Ich meine, das stimmt auch alles. Ja.
Bei den 4 Jungs hast du gerade selbst nochmal nachgerechnet. Mann,
warte mal, ich
und 3 Jungs.
Aber stimmt, mein Mann auch. Wenn man Markus dazu zählt, 4 Jungs, ja.
Also wir ist schon schön. Tanzen jetzt eine Stunde lang zusammen durch deinen Lebenslauf und gucken uns alle Stationen nochmal genau an. Fangen wir mal bei deiner Kindheit wirklich an. Also in Schweden groß geworden und damals vor allen Dingen, ja, sehr ländlich.
Sehr.
Also, du sagst es schon selbst, sehr schöne Natur, aber wenig Glitzer, sondern eher Fischen als Hobby.
Tatsächlich waren wir, mein Bruder und ich, er ist 1,5 Jahre jünger, mit meinem Vater oft angeln. Also einfach so ein Holzboot raus, warten, bis die Wellen sich gelegt haben, sitzen, angeln. Das ist wirklich. Mein Vater war auch Tischler und hatte im eigenen Waldbereich sozusagen so ein bisschen eigen selbst sozusagen die Bäume gefällt und so weiter. War jetzt natürlich nicht groß, also nicht super erfolgreich, sondern also ein-Mann-Firma einfach. Das heißt, mein Bruder und ich, wir mussten dann, wenn wir ein bisschen extra Geld verdienen wollten, so als Kinder oder Teenager, so helfen mit so Sandpapier, die Möbeln so schön zu machen. Irgendwann ging es dann rüber ins Holzhacken, weil wir wirklich in unser Haus keine Heizung, also wir hatten so einen Holzofen einfach, also selber Feuer machen. im Keller. Der hatte zuerst als erstes von der Schule nach Hause kam, musste halt Feuer anschmeißen.
Dann bist du aber zum Tanzen gekommen über deinen Bruder, haben wir gerade gehört.
Ja.
Ist das so eine Geschwisterrivalität, die deiner Karriere da gut in die Karten gespielt hat? Ich kenn's selbst, ich habe auch Geschwister. Ja. Da versucht man sich schon immer gegenseitig so ein bisschen zu übertrumpfen.
Das ist auch so. Und ich hatte ja auch als Kind, also die ersten Jahre habe ich so Kindertanz gemacht. Ne? Also da war ich auch schon am Tanzen. Auch ein bisschen Cha-Cha-Cha und sowas. Ne? Aber so für ganz kleine Kinder, dann eine Pause. Fand ich Reiten viel spannender. War ich auch im Fußballverein. Und mein Bruder hat dann angefangen zu tanzen, weil mein Vater neben seiner Tischlertätigkeit, das ist total lustig, passt gar nicht zusammen, aber war auch Tanztrainer in einem Sportverein. Okay. Weil er früher mal Turniertanz gemacht hatte. Aber nie so richtig professionellen Bereich, aber er hat dann irgendwann seine Trainerlizenzen gemacht und so weiter. Mein Bruder war dann irgendwie, ich glaube, er war so ein Mädchen verliebt oder so, der war dann auch in dieser Turniertanz. Es war jetzt nicht mehr Spaßtanz, sondern wirklich Turniertanz, anstrengendes Training. Hat er angefangen, haben Wettkämpfe gemacht. Ich habe mir das so angeguckt, weil ich habe ja als ganz junges Kind Ähnliches gemacht. Und dann kam er nach Hause und sagte so, mein erstes Turnier, irgendwie 4. Platz von 8, du wirst sowas niemals schaffen. Und ich bin wirklich in unserer Familie sehr ehrgeizig. Also ich bin, ja, Romantikerin, Sternzeichen Krebs, weißt du so, aber ich bin schon ehrgeizig. Das ist so ein super genauer Mensch. Und das wollte ich dann natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Er hatte dann einen Freund, der irgendwie auch eine Tanzpartnerin suchte. Ich bin dann auch dahin gegangen und sagte so, jetzt sage ich es dir. Ein paar Monate später haben wir dann auch unser erstes Turnier gehabt. Übrigens, das war vorletzter Platz. 8 Paare, wir waren Platz Nummer 7. Ja, da war ich so, keine Ahnung, 11, 12. Genau.
Podcast-Hörer Marc hat uns eine Frage geschickt aus unserer Sportschau F-Community, die genau gerade passt. Er fragt nämlich, ab wann begann denn dann deine richtige Karriere als Sportlerin?
Ja, ich würde sagen schon so 12, 13 dann, dass ich da tatsächlich 5 bis 6 Tage die Woche beim Tanztraining war. Direkt nach der Schule.
Boah.
Das war schon, weil man hat den Blut geleckt, man hat gemerkt, wie viel Spaß das ist. Man spürt die ersten Verbesserungen im eigenen Körper, man spürt die Kontrolle, man spürt diese lateinamerikanische Musik. Oh, das ist so, es hat so einen Spaß gemacht und Gott sei Dank hatte ich auch einen Tanzpartner, der genauso viel Spaß daran hatte wie ich und in tollen Gruppe auch, ne, ganz viele andere Tanzpaare, gute Freunde. Und dann habe ich immer nach der Schule Hausaufgaben mitgenommen, auf den Bus gemacht und dann ab ins Tanzsaal und so, dann habe ich so viel trainiert. Einmal im Monat ungefähr am Wochenende ein Turnier gehabt. Alles natürlich so im Amateurbereich noch, weil du bist ja jung und so weiter. Und erst dann halt mit nach dem Abitur, wo ich eigentlich gesagt habe, ich will das hauptberuflich oder ich will versuchen, irgendwie davon leben zu können. Und dann über eine Station in Litauen vielleicht nach Italien wäre es vielleicht auch gegangen. Aber dann hatte ich ja auch das Probetraining mit Markus in Hamburg. Gott sei Dank ist es am Ende so geworden.
Ja, wie läuft das denn überhaupt ab, die Partnersuche im Tanzbereich? Weil ich meine, dein Tanzpartner, das ist jemand, mit dem verbringt man unglaublich viel Zeit.
Ja.
Man ist total auch auf den anderen und auf seine Fähigkeiten angewiesen.
Ja. Ne?
Wenn der nicht mitzieht, dann kann man selbst auch nicht performen beim Turnier und so. Da ist ja auch unglaublich viel Druck auf dieser Beziehung zum Tanzpartner. Wie findet man den perfekten Tanzpartner?
Ja, also erstens zu dieses Tanzpartner oder Tanzpaar, das ist wirklich das kleinste Team der Welt. Und dass man wirklich 50-50 auch so voneinander abhängig sind, also im Positiven wie aber auch im Negativen, das ist schon eine Herausforderung. Bei uns war es so, dass mein Tanzpartner aus Schweden, er musste leider mit dem Tanzen aufhören, er war ein paar Jahre älter als ich, hatte einen tollen Jobangebot in Stockholm, wir waren in Göteborg. Schade, hatte sie entschieden aufzuhören, ich habe den Partner gesucht. Dann war ich ein halbes Jahr in Litauen, dann kam ich zurück, da musste der Tanzpartner auch leider aufhören. Dann war das so, dass mein Trainer, was ja mein Vater war, einer meiner Trainer.
Der hat dich zu dem Zeitpunkt noch trainiert?
Ja, also nicht so als Haupttrainer, sondern so ein bisschen, er hat dieses wöchentliche Gruppentraining gemacht, da war ich natürlich irgendwie so dabei.
Und war das denn eine gute Idee oder habt ihr euch manchmal auch in die Wolle bekommen?
Nee,
weil gerade die Eltern sind ja
Wolle.
Immer sehr ehrlich und sehr streng mit einem.
Ja, aber ich habe das abgekonnt und wollte das auch. Also ich bin so ein Mensch, ich wollte immer viel Kritik haben.
Deswegen hattest du auch nie ein Problem mit Joachim Lambi wahrscheinlich.
Richtig. Habe ich auch nicht. Das ist, ich liebe das. Ich meine, hallo, wenn du Kritik bekommst, dann erwächst du ja in dir dieses Feuer. Das ist das, was ich liebe, wo man manchmal, ist man jetzt sauer oder ist man jetzt, ne, und dieses, hey, ich beweise es denn, ich kann das, ich will das. Also das spüre ich irgendwie. Und dann dafür braucht man auch mal Kritik. Das ist so. Das stachelt einem an und das finde ich cool, das finde ich toll. Und es war so, dass mein Vater dann, da gab es so British Open, ein riesen Tanzturnier in Blackpool in England, wo die besten Tanzpaare tanzen. Ich hatte auch schon mit meinem Ex-Tanzpartner teilgenommen. Und da hat er einen Trainer in Deutschland, man kennt sich, ne? Die Welt ist jetzt nicht so groß. Und die haben dann gesprochen da an der Bar und hat gesagt, ja, ich habe dir hier der Markus Weiß. Und ich so, Markus Weiß? Und er war damals im Standardtanzbereich wirklich also Top-Weltlevel. Und ich dachte, nee, der ist viel zu gut für mich. Das wird nichts. Und ich so, ja, komm, dann kommen die beiden ins Probetraining. Der hat doch schon mehrere Probetrainings, ne? Mit anderen Frauen. Und ich so, oh, ja gut. Man kann es ja mal probieren. Mhm. Und dann sind wir nach Hamburg und haben den ganzen Tag trainiert. Der erste Tanz war so schlimm, weil die Trainer haben einfach langsamer Walzer angemacht und der war 4,5 Minuten lang und keiner von uns wollte aufhören. Also ich wollte nicht zeigen, dass ich jetzt die Haltung löse und aufhöre. Das wollte er aber auch nicht. Und das heißt, wir haben 4,5 Minuten. Ich dachte danach, meine Beine brechen ab. Aber die Trainer haben dann in der Zeit so gesprochen. Und ich dachte nur die ganze Zeit, oh Gott, wann ist die Musik zu Ende?
Wie lang ist normalerweise bei einem Tanzturnier der Tanz?
Maximal 2 Minuten. Weil das ist schon, also der Puls geht da wirklich auch auf 170. Das sind sehr, sehr hohe Belastungen. Das ist ja auch ein bisschen der Krux mit Tanzsport oder mit Tanzen, weil das, wenn du wirklich das gut machst, dann sieht es so leicht aus, das sieht so schwebend aus, das ist so fließend, so synchron, so harmonisch gemeinsam. Und das ist aber wirklich eine absolute Millimeterabstimmung. Und wenn du da nicht mit dem Tanzpartner perfekt eingespielt bist, dann musst du natürlich mit dem Muskel alles ausgleichen, mit der ganzen Kraft. Das ist schon viel, viel anstrengender, als man denkt. Ich glaube, die Promis aus Let's Dance, die bestätigen das ja auch. Und das ist noch nicht mal der Level, die wir natürlich getanzt haben. Also das ist schon anstrengend.
Wann wusstest du dann beim ersten Zusammentreffen mit Markus, dass das aber wirklich ein Perfect Match jetzt ist?
Ich glaube, da abends, nach diesem einen Trainingstag, dann waren wir zusammen im Café und so. Und da war so ein bisschen so ein kühlen Hamburger, ne? Erster Eindruck so, na, ist der arrogant oder ist der einfach nur so still oder so, hat immer so klare, knappe Antworten gegeben und ich bin so der super gerne redet. Also. Und dachte ich irgendwie, aber ich fand das so, irgendwann dachte ich so, hey, ist er arrogant oder vielleicht doch attraktiv? Also so
hat's angefangen. Ja. Also hast du direkt gemerkt, das könnte auch mehr werden?
Ja, ich fand ihn einfach super interessant.
Ist es eigentlich nur ein Vorurteil, dass aus Tanzpaaren scheinbar oft auch echte Paare werden?
Ich würde sagen, prozentual gesehen sicherlich viel öfter, als wenn zwei Bürokollegen, ne, ja, zum Beispiel, das sicherlich, klar, weil Körperkontakt und so. Aber ich meine, um das vielleicht ein bisschen leider zu entromantisieren, es geht nicht unbedingt um diesen Körperkontakt, sondern es geht auch um die Zeit, die du miteinander verbringst, die Zielsetzung, die du hast, dass du eine gemeinsame Zielsetzung hast, diese Abhängigkeit, aber im positiven Sinn, dass du dein Glück findest, wenn er mitzieht oder andersrum. Und dass man halt gemeinsam nach ein Ziel reichen. Und das schweißt einfach zusammen. Das schweißt so wahnsinnig zusammen, dass man sich einfach wohl miteinander fühlt. So. Und wenn dann Situationen entstehen, ne, dann auch noch natürlich, wenn da obendrauf ein bisschen Körperkontakt, ein bisschen, ne, klar, dann kann das schon öfter passieren, sagen wir mal.
Gleichzeitig ist natürlich die Gefahr, dass man sich mal auf den Keks geht, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt oder der andere sich den Schritt einfach nicht merken kann oder nicht so macht, wie man es gerne hätte.
Genau,
kann
so
man sich auch mal gegenseitig ein bisschen nerven.
Das ist auch so bei vielen und bei uns war es teilweise auch so, also im Training, wo wir gedacht haben, hey, ne, wir wollten doch hier und so und nee, da ziehst du nicht mit und nee, ich kann nicht, weil du nicht und so. Also das hat, glaube ich, jedes Tanzpaar ganz oft erlebt, mal mehr und mal weniger. Bei uns gab es auch solche Situationen, sicher. Man ist ja auch ehrgeizig. Wir sind beide so, wir sind Alpha-Tiere und wollen auch das Beste rausholen. Aber das hat nie geschadet. Das hat uns immer angespornt, sozusagen gemeinsam als Team. Also offensichtlich, weil wir sind ja immer noch zusammen.
Eben, ich wollte gerade sagen, ihr seid immer noch zusammen.
Ja.
Und du sagtest gerade, er findet manchmal nicht so viele Worte. Er hat sehr schöne Worte gefunden, als ich ihn gefragt habe, ob er dir eine Audionachricht hier zukommen lassen möchte, weil ich für meine Gesprächspartnerin immer Audiobeweise ihres Karrierewegs mitbringe.
Okay.
Und der Markus Weiß, dein Mann, hat diese Nachricht für dich.
Okay.
Audiobeweis. Hey Schatz, ich weiß, wir haben schon mehrmals miteinander telefoniert heute, aber ich wollte unbedingt mal auf diesen Weg fragen, was du heute Abend zu essen möchtest. Nee, war ein Spaß. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin unheimlich stolz darauf und ich finde das total toll, wie du alle deine Projekte mit einer Hingabe und Leidenschaft durchführst und mit einer Hartnäckigkeit sie zum Erfolg führt. Und das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich bin ganz, ganz, ganz stolz auf dich und bleib so, wie du bist. So, und jetzt gehe ich einkaufen für Spaghetti Carbonara.
Ich liebe Spaghetti Carbonara. Oh Gott, ja, schön, danke. Danke, Freddy.
Brauchst du ein Taschentuch? Guck mal, ich habe hier so eine kleine Serviette.
Ich habe hier von dem, ja, auch ist das süß. Ach, der ist der Beste.
Ja,
der Beste.
Also wirklich und auch sehr gut mit Worten. Und dann noch mit einem kleinen Gag hinten drauf.
Ja, also er kann das. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich ein Vorbild hätte, wer unterrichten, also wer der Motivator, also eher das, was sie vorhin erzählt hat, das war so der private Ersteindruck, so ja, nein, jo. Ne, so. Okay, na gut. Ne? Aber er ist ein Mensch, er kommt in den Raum, man guckt ihm an, der kann wahnsinnig gut einfach motivieren. Er kann Menschen zusammenbringen, er bam, der hat auch eine Stimme, wo man die Leute so, also er kann die Leute wirklich zur Höchstleistung bringen. Also für mich der perfekte Trainer. Also wirklich, auch bei ihm hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich Tänzer wäre, er wäre Uni-Professor, er wäre Motivator, er wäre sonst irgendwas geworden. Mhm. Also wirklich toll kann er das machen.
Als du dann damals eben deine Heimat verlassen hast, Schweden, für Hamburg, wie schwer ist dir das gefallen?
Zur damaligen Zeit gar nicht schwer, weil ich ja nur Tanzen im Kopf hatte. Also von daher, man wusste ja nicht, was kommt. Das war wirklich mit der Einstellung mit Markus, ne, diesem Probetanz und so, hat super geklappt. Danach haben wir wirklich gesagt, komm doch mit dem Koffer, weil ne, wir probieren es einfach 2 Wochen. Gucken mal, wie sich das entwickelt, das Training, logischerweise. Habe ich gemacht. Und dann habe ich ja gar nicht daran gedacht, ja, was ist denn, wenn das klappt? Also ich bin einfach total frei hingefahren. Und ich bin immer noch mit dem gleichen Koffer hier. Es ist immer noch, ich bin einfach geblieben. So, und dann haben wir uns aufs Tanzen konzentriert und dann denkst du ja nicht, da war ich 21, da denkst du ja nicht, ach, wie sieht denn mein Leben aus mit 30? Deshalb denkst du ja gar nicht dran. Sollte man, glaube ich, auch gar nicht.
Das ist einfach so ganz natürlich entstanden, dass du hier deine Heimat gefunden hast. Ja. Ich habe auch mal in einem anderen Interview gesehen, da hast du gesagt, du hast auch Deutsch nicht richtig in einem Kurs oder so gelernt oder in der Schule, sondern einfach durch das Leben hier. Das ist einfach passiert.
Markus im Auto auf dem Weg zu unseren Trainern, zum Turnieren und so, hat er mir immer was beigebracht. Wir haben damals gab es ja keine Podcasts, sondern so Hörbücher oder sowas, CDs im Auto, ja, sowas.
Und dann habt ihr zwei euch hier nicht nur menschlich und tänzerisch gefunden, ihr seid auch wirklich bis an die Weltspitze getanzt. Ihr habt am 8. Dezember 2007 die Europameisterschaft Professional Standard Kür in Balingen gewonnen.
Ja, das stimmt. Also es gibt so einen Pflicht- und Kürbereich, Pflicht, also wenn man so, damit können viele was anfangen, ne, die vielleicht vom Tanzsport nicht kommen. Den anderen Bereich, da gab es zu der Zeit im Standardtanzbereich wirklich so einen wahnsinnig hohen Level. Da waren wir unter den besten, sag mal, 8 bis 10 Paaren der Welt. Da gab es, also die Kollegen, wenn ich jetzt Namen sage, ne, das Tanzkollegen wissen das, ne, wer da so gewonnen hat und sowas. Ob es jetzt Christopher Hawkins, ne, Platz 1, das sind so Götter. Ja, also wirklich, wow. Und da waren wir so, so, so happy, dass wir da in diese Weltspitze mit drin waren. Dann gibt es die Kürbereich, wo du ein eigen kreiertes Thema für Tanz, dass du wirklich fest choreografiert ist. Da haben wir tatsächlich gewonnen, ja.
Wahnsinn. Wann wusstest du an dem Tag, jetzt läuft's richtig gut?
Beim Tanzen im Finale. ich bin auch wirklich so, wenn ich tanze, ich konzentriere mich wirklich immer auf das Hier und Jetzt. Ich plane nicht voraus.
Und wann hattet ihr geplant oder dann eben auch nicht geplant, dass ihr danach eure Profikarriere beenden wollt?
Ich glaube, richtig spontan entschieden vor Ort. aber es hat sich so, glaube ich, zusammengewachsen auch so ein bisschen. Weil du kommst irgendwann zu einem Level, wo du sagst, entweder du musst jetzt noch mehr investieren, weil Tanzsport gibt es ja auch leider keine Sponsoren. Man bezahlt alles selber. Ne? Die Trainerstunden, die Reisen zu den Turnieren. Ne? Du unterrichtest so viel du kannst in Sportvereinen und so weiter, um irgendwie das Geld zusammenzukriegen, um das gleiche Geld gleich wieder auszugeben für die ganze Trainerstunden und so weiter. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, nach 4 Jahren Vollpower, wo du nicht einmal im Urlaub fährst und nicht einmal irgendwas kaufst und immer nur so alte Klamotten trägst und so. Und irgendwann, ja, spürt man, also das war nicht der Grund, aber wir haben gespürt, wenn wir nochmal eine Schippe drauflegen, dann müssen wir nochmal Welttour machen, die besten Trainer aufsuchen, nochmal die und die Turniere. Nicht aussuchen, hier Geld verdienen, da, ne, dann, keine Ahnung, Darlehen aufnehmen oder was auch immer. Und da spürten wir schon so ein paar Monate davor irgendwie, ach, wissen wir nicht so. Und dann an dem Abend haben wir gesagt, ey, eigentlich Titel geholt. Mhm. Kann es jetzt wirklich besser werden? Man weiß es nicht.
Ja, man sagt ja auch immer so doof auf Deutsch, aufhören wenn es am schönsten ist.
Ja.
Und manchmal ist es dann eben genau richtig.
Ja, und das war für uns im Endeffekt auch richtig. Wir haben ja nicht aufgehört zu tanzen. Wir haben ja danach ganz, ganz, ganz viele Showauftritte gemacht, jahrelang. Also bis vor 5 Jahren sogar oder 6 Jahren. Haben wir noch Shows getanzt auf Bällen, Tanzschulbällen, Hotelbällen und so weiter. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Markus sagt aber jetzt so, jetzt reicht's.
Ja. Und dieser krasse Druck ist dann natürlich auch weg. Ne?
Genau, also du konntest dann im Training und für diese Shows viel, viel mehr kreativ ausleben. Hattest auch Zeit mal, andere Sachen zu entwickeln. Und wenn du mitten im Turniergeschehen bist, dann musst du komplett nur Fitness, nur Perfektion, nur Technik. Und wenn du aber das irgendwann eintrainiert hast, dann fühlt man sich auch wohler. Na, dann ist es auch weniger anstrengend, ne, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du deinen Körper so geschult hast, dass alles steht übereinander, ne, du hast eine gewisse Mechanik im Körper erarbeitet, sodass du auch 2, 3, 4, 5 Minuten tanzen kannst, ohne größere Anstrengung. Und das war immer so das Ziel. Und wenn man das so hinbekommt, dann fühlt man sich wohl. So.
Jetzt muss ich mal einmal kurz Behind-the-Scenes-Geschichte erzählen, als wir uns eben hier hingesetzt haben. Und wir filmen ja heute auch ein bisschen mit für Reels. Das seht ihr bei uns im Instagram-Kanal Sportschau F. Da haben wir noch drüber geredet, dass du immer ganz gerade sitzt eben als Tänzerin. Ja. Seitdem du das gesagt hast, versuche ich auch die ganze Zeit gerade zu sitzen vor der Kamera. Und ich finde es jetzt schon anstrengend.
Wunderschöne Haltung.
Weil ich so nicht dran gewöhnt bin. Aber das ist so krass, weil es ist ja nur eine Kleinigkeit. Und das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch mal selbst probieren. Zu Hause einfach mal gerade sitzen. Und dann wisst ihr, ein Bruchteil der Anstrengung, die es eben braucht, um Profitänzer zu werden,
ja,
wo du ja nicht nur deinen Rücken eben anspannst, sondern alles.
Komplett.
Und das ist auch das, was mir beim Tanzen, glaube ich, immer gefehlt hat. Die Körperspannung, ich wusste immer gar nicht genau, was die meinen damit.
Ja,
ich dachte immer so, wie, warte, aber das ist ja voll anstrengend.
Ja, ja.
Das kann es ja nicht sein.
Ja, das ist so, als wenn du so eine Schnur hast und du bringst jetzt eine Schnur auf Spannung. Das ist ja so ein Zuggefühl.
Ja.
Also, dass die Muskulatur streckst, ne, im Zug bringst. Und das ist dann
anstrengend.
Irgendwann anstrengend, klar, aber das hilft einem ja auch. Und wenn man das irgendwann, das ist ja alles, das ist ja eigentlich ganz einfach, Leute. Man trainiert etwas, ne, oder die Muskulatur, und wenn man so oft gemacht hat, dass es automatisch klappt, dann entlastet das ja auch der Körper. Es entlastet die ganzen Knochen, die ganze Belastung auf den Wirbelsäulen. Und wir wollen ja alle nicht mit 80 mit Rollator laufen, ne? Deswegen ist eine Haltung eigentlich schon wichtig. Jetzt mag ich dir schon schlechtes Gewissen, ne?
Ja, ja, voll. Also ich sitze jetzt gerade noch gerader als eben und mache jetzt aber auch wieder Hohlkreuz. Das hat meine Mutter immer schon zu mir gesagt. Dass ich Hohlkreuz mache, ist ja auch nicht gut.
Nee.
Aber glaubst du eigentlich, dass jeder Mensch auf der Welt tanzen lernen kann? Oder gibt es wirklich Leute, ich meine, der ein oder andere von uns hat einen Partner zu Hause sitzen oder eine Partnerin, die behauptet, ich kann nicht tanzen, ich will nicht in die Tanzschule oder ich will nicht im Club irgendwie abends tanzen. Gibt es Menschen, die es wirklich einfach nicht können?
Ich glaube, ich würde sagen, 99,9% von allen Menschen, die das behaupten, die können es. Sicherlich gibt es vielleicht einen in Hamburg, einen in Berlin, ich weiß es nicht, die vielleicht wirklich nicht, wenn man sagt, nimm den rechten Fuß und das funktioniert nach halbe Stunde immer noch nicht, dann würde ich vielleicht nochmal überlegen. Aber nein, die meisten unserer Erfahrung nach, die das sagen, selbstverständlich auch ohne ein gutes Gehör oder ohne ein gutes Taktgefühl, kannst du das trainieren. Na, das ist ja Abläufe. Und das ist ein Gefühl für Tempo. Und ein Gefühl für Tempo kannst du auch trainieren. Deswegen ja, doch. Die allermeisten Menschen können tanzen lernen. Es stimmt nicht.
Und trotzdem sind wir immer wieder gespannt, wenn bei Let's Dance es um 20.15 Uhr heißt, rip, rip, dip, 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 und wir gucken wollen, na, sind die Promis denn jetzt wirklich einen Schritt weitergekommen, tänzerisch, als noch letzte Woche. Let's Dance ging los 2006 und du warst damals schon mit dabei. Ich habe mal in der Mediathek, kann man nämlich die alten Folgen gucken, mir die ersten Folgen nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, wann du sie das letzte Mal gesehen hast. Du im goldenen Kleid gehst diese weiße Showtreppe runter, zusammen mit Wayne Carpendale.
Ja, Wahnsinn. Also das ist eine Zeit. Teilweise fühlt sich das an wie mein früheres Leben. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich so, ach ja, stimmt, das war ja gestern. Aber wir kannten die Sendung schon, weil es gab es ja schon in England und wir hatten Kollegen, ne, die, man sieht sie auf Turniere und so weiter. Und die haben das schon erzählt, ja, wir haben was aufgenommen, ne, gab es eine Live-Sendung. Ich so, ha, was, wie? Na, damals gab es ja keine Smartphones, wo die was zeigen konnten. Na, deswegen haben wir irgendwie im Hotel mit so auf irgendeinem Video so ein bisschen was davon gesehen und dachte, oh, das sieht ja cool aus, ne? Und so mit Prominenten, okay, alles klar. Wir kannten das schon. Und irgendwann kam dann die Anfrage an uns, aktiv im Profitänzer zu der Zeit, ob wir Lust hätten, ein Casting zu machen. Und dann wussten wir schon, ah, das ist bestimmt das eine. Und ja.
Wusstest du denn aber damals tatsächlich direkt, dass du mitmachen möchtest? Oder hast du dir schon auch Gedanken gemacht, weil es eben Fernsehen ist, eine riesen Öffentlichkeit von jetzt auf gleich? Vielleicht auch etwas, wo andere Profisportler gesagt hätten, was, dafür hast du Zeit? Warum machst du das?
Es hat ganz gut gepasst in unserem Turnier, weil zu der Zeit im Frühling gab es nicht so viele Turniere. Und ich habe mir wirklich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe nur gedacht, das ist ja genau das, was wir sowieso jeden Tag tun. Wir unterrichten jemand und wir tanzen und wir trainieren. Und genau das war's. Es war nicht mehr. Es war halt nur in einem Fernsehstudio. Aber wir Tänzer, wir kennen uns ja mit Publikum und wir tanzen ja oft auf Turniere und auf Shows. Das war jetzt nicht so, dass es so, so ein Riesending war, sondern ein Studio ist ja klein, relativ klein. Da sitzt ein bisschen Publikum drumherum, das kannte man eigentlich schon. Deswegen haben wir jetzt nicht so gedacht, ach, das kriegen wir gar nicht hin oder sowas, sondern wir sind einfach, oder ich auch, einfach ganz unbeschwert daran und gesagt, okay, dann schauen wir mal, was das hier ist und wie das so funktioniert.
Und wann hast du dann das erste Mal gemerkt, dass es eben doch nochmal eine ganz andere Nummer ist? Wann wurdest du zum ersten Mal beim Bäcker erkannt oder hast auch mal eine Schlagzeile über dich gelesen und gemerkt, ja, das ist jetzt doch eine Riesenöffentlichkeit? Ja.
Ich glaube tatsächlich, ein, zwei Tage vor der ersten Live-Sendung, wo man so im Studio so ein paar Sachen drehen müsste. Ich weiß nicht mehr, wofür es genau war. Ich glaube, für diese Bauchbinden oder ich weiß es nicht mehr, wo man so Bewegungen machen müsste vor der Kamera und dann standen so Leute im Hintergrund und dann kamen die Maskenbildner und haben mich abgepudert und dann dachte ich, was? Wir haben uns doch selber immer geschminkt auf dem, keine Ahnung, Bahnklo oder im Flughafen oder im Flugzeug oder so. Und dann kommt jetzt Leute und kümmert sich um dich. Das war so ein ganz krasses Gefühl. Und dann eigentlich am Tag nach der ersten Live-Sendung, da war auch gleich in der Bild-Zeitung, glaube ich, erste Schlagzeile und Let's Dance und tolle Quoten. Und dachte ich, was? Also da hat man das, glaube ich, ein bisschen gespürt, ja. Das ist krass. Und das ist jetzt auch genau 20 Jahre her.
Krass.
Ja, wirklich.
Und du bist immer noch dabei.
Ja, also tatsächlich. Mal schauen, vielleicht sieht man mich ja auch ein paar Mal. Ob eine ganze Staffel noch zustande kommt, schauen wir mal. Mit drei Kindern ist es doch ein bisschen viel los, aber wenn das organisatorisch klappt, also die Leidenschaft habe ich auf jeden Fall.
Lass uns noch mal gerade auf diesen Punkt Schlagzeilen. Gerade Let's Dance ist natürlich eine Sendung, die unglaublich viele Gerüchte provoziert. Ja. Ne? Und ich habe da auch noch mal im Internet geguckt, auch bei dir gab es natürlich damals Gerüchte, du hättest was mit Wayne. Und
mit also Wayne,
Man kann doch nicht so schön miteinander tanzen, wenn da nicht auch irgendwas ist.
Ja.
Ist das wirklich was gewesen, was euch auch beschäftigt hat, diese Schlagzeilengeschichte, dass man wirklich morgens mit so ein bisschen Bauchkrummeln die Bild-Zeitung zum Beispiel aufgemacht hat und erstmal gecheckt hat, was schreiben die heute?
Ja, nein. Also tatsächlich nicht schlechtes Bauchgefühl oder sonstiges, sondern eher lustig. Wie kommen die darauf? Also da haben die doch letzte Woche schon geschrieben. Verstehen die das nicht, dass es nicht so ist? Es ist ja, das war eher so unterhaltsam, weil natürlich, das habe ich auch hoch und heilig, natürlich war da nichts zwischen mir und Wayne. Und wir sind einfach gut befreundet, immer noch übrigens. Und wir haben da trainiert, getanzt. Natürlich haben wir eine Rumba gemacht. Natürlich sind wir uns näher gekommen. Oft ist Markus auch einfach hinter die Kamera und gesagt, oh, noch mehr und Leidenschaft und rein. Und also das ist so ein Gefühl von Darstellung, einen Moment zwischen einem Mann und einer Frau. Wie kannst du dich darauf einlassen? Wie kannst du eine Hingabe zu diesem Moment zeigen? Und das kennen wir Tänzer. Gott, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, oder dass es jetzt so total überheblich klingt. Das ist ja nicht so, dass es um der Mensch persönlich vielleicht unbedingt geht, sondern es geht, dass man gemeinsam natürlich eine große Sympathie und ein super Teamgefühl haben muss, also der Promi-Tanzpartner und der Profitänzer. Aber dass man eine Situation darstellt, ein Gefühl darstellt, die man vielleicht selber mal gespürt hat oder so. Aber dass es nicht zueinander gerichtet ist auf persönlicher Ebene. Klar, viele, die das sehen, die wollen das natürlich, dass es vielleicht anders ist. Und das, klar, ist auch sicherlich mal passiert. Ich weiß von nichts. Aber bei mir nicht.
So, Schlagzeilen sind das eine. Dann kam ja die letzten Jahre, vor allen Dingen so, ich würde jetzt mal sagen, die letzten 10, 15 Jahre, noch das andere große Thema dazu, nämlich Social Media. Ja. Hast du da auch mal Erfahrung gemacht mit irgendeinem Hate-Kommentar, den man sich dann auch zu Herzen genommen hat, wo man sich dachte, Mann, warum gibt es denn jetzt eigentlich Social Media? Können wir bitte wieder die Zeit davor haben?
Ja, ich muss sagen, nicht so viel. Also bin ich nicht so viel konfrontiert mit. Ich versuche auch, dass sowas auch, wenn nicht, gar nicht auf mich ranzulassen. Ich bin auch bei Social Media, glaube ich, auch vielleicht, wo das richtig losging. Also klar, ich habe, glaube ich, den Start habe ich so ein bisschen mitgemacht. Aber wenn der Start von meiner Karriere oder unsere Karriere von Let's Dance 2006, wenn da schon Social Media gewesen wäre, wow, dann werden wir wahrscheinlich alle 1 Million Follower haben oder sowas. So ist es ja nicht, sondern das hat sich so danach ein bisschen entwickelt. Dann in der Zeit, wo das richtig hochging, habe ich ein paar Pausen gehabt wegen Schwangerschaft und habe jetzt auch nicht so viel von diesen ganzen TikTok-Trends und so weiter mitgemacht. So, also das nur so als Background-Erklärung. Ab und zu gibt es mal einen Kommentar, aber ich lösche sie nicht und mir interessiert es nicht in dem Hinsicht, dass ich das jetzt persönlich annehme. Weil ich weiß, wie ich mich fühle, ich weiß, wer ich bin. Aber das kommt ja auch irgendwann mit dem Alter. Deswegen sage ich, wenn mit 25 hätte ich nicht so gedacht. Aber jetzt nehme ich das nicht an mich heran.
Wo wir schon beim Thema älter werden, naja, sagen wir mal erwachsener, reifer werden.
Genau.
Du hast ja gerade selber schon gesagt, du bist dann eben auch in Elternzeit gegangen, quasi kann man es ja nennen, und hast dann eben auch mehrmals pausiert bei Let's Dance. Wie vereinbar ist das denn tatsächlich, eben das Muttersein und eben die Karriere als Profitänzerin im Fernsehen? Hat man sich da vorher irgendwie Gedanken gemacht? Was ist, wenn ich jetzt mal pausiere, fragen die mich dann nochmal an oder sagen die dann vielleicht, das haben wir hier zum Beispiel von einigen Sportlerinnen schon gehört, dass die von ihren Vereinen dann quasi so ein bisschen abgeschrieben wurden, so nach dem Motto, ach so, ja, jetzt bist du ja Mutter. Ja. Und dann wundern sie sich, wenn sie dann doch wieder irgendwie auf den Fußballplatz kommen oder so. Ja. Wie war das bei dir?
Ja, es ist schade, dass es so ist. Das ist so, einerseits kann man es natürlich auch verstehen. Ich meine, das ist eben die Frau, die das Kind in sich trägt und nicht der Mann. Und dass man da natürlich gerade in den letzten Monaten der Schwangerschaft keinen Hochleistungssport oder auch die ersten Monate nach der Geburt, also auch niemals tun sollte, das ist so vom Natur. Und jemand dafür aber deswegen abzuschreiben, ist natürlich nicht nur unfair, sondern auch in vielen Fällen sogar auch fast respektlos, weil der Mensch kann ja selber entscheiden. Ich glaube, wenn man geschafft hat, ein Kind 9 Monate plus in Geburt durchzustehen, dann schafft man, glaube ich, auch, wenn man das möchte natürlich, wieder ins Leistungssport zurückzubringen, weil das ist ja fast wie Leistungssport. Und bei uns war es so, ich habe ja auch gewartet, ehrlicherweise. Klar, wenn ich jetzt mit Ende 20 gesagt habe, ich möchte gerne schwanger werden, weiß ich nicht. Man weiß nicht, was passiert danach. Kann ich wieder zu Let's Dance zurückkommen? Kann ich wieder Turniere oder Shows tanzen? Ja gut, Turniere war jetzt in meinem Fall nicht mehr aktuell, aber Showauftritte und so weiter. Wir haben aber dann auch irgendwann gesagt, nein, es ist das Schönste. Wir wollen das probieren, ob es klappt mit Kindern, weil ich wollte das auch unbedingt. Da war ich aber auch schon, also schon, alt ist es ja nicht, aber ich war 34. Das erste Kind mit 35. Und das liegt natürlich schon auch ein bisschen an der Tänzerkarriere, dass man es nicht früher vielleicht gemacht hat. Jetzt habe ich super viel Glück, dass es danach ja nochmal geklappt hat, schwanger zu werden. Aber klar, man muss danach, und ich habe mich Zeit gelassen, auch nach der ersten Schwangerschaft ein Jahr lang nichts gemacht, weil ich wirklich gespürt habe, auch so ein bisschen Müdigkeit, also so ein bisschen muss ich das jetzt, also ich weiß, mein Sohn ist geboren in September. Ich hätte vielleicht da Anfang der Staffel mitmachen können. Das war ja Februar, also fünf Monate später. Aber ich sage, nee, wenn ich nicht jetzt einmal, das ist ein lebensverändernder Moment und ich möchte das mindestens ein Jahr genießen. Wir sind natürlich weiterhin selbstständig. Wir sind ja keine Angestellte, die jetzt eine klassische Elternzeit, das geht ja nicht. Das heißt, natürlich habe ich in der Zeit meine Tanzkurse geben müssen. Aber alles natürlich innerhalb Hamburgs, ne? Oder mal hier ein kleines Projekt, da ein kleines Projekt, eine ganze Staffel, dann würde ich ja mein Kind mehrere Wochen, Monate vielleicht nicht sehen. Und das würde ich niemals.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist dann eben zum ersten Mal in Babypause gegangen mit 34 und hast dann 35, hast dann nochmal ein Jahr Pause gemacht. Und danach, wie läuft das dann? Also wartet man dann tatsächlich irgendwie Ende des Jahres, na, fragen Sie mich wieder an, ab Februar bei Let's Dance dabei zu sein? Oder weiß man schon so, ich meine, du bist eine Legende. Du kannst ja eigentlich immer, wenn du sagst, du kannst, dann werden sie dich doch immer buchen.
Ja, ich glaube, wir sind einfach immer gut in Kontakt geblieben. Die Produktion und ich. Und dann haben wir einfach geguckt, ne, wie schaut es aus und könnte es passen und so weiter. Ich hatte nie das Gefühl, dass, ach, vielleicht darf ich denn gar nicht oder vielleicht. Aber ich glaube, irgendwann kommst du auch auf einen Punkt, wo du sagst, was nicht sein soll, soll nicht sein. Oder du fühlst dich wohl in alles, was kommt. Oder du lässt sich, es sind so viele Sachen in meinem Leben passiert, was nicht geplant war. Dass du irgendwann sagst, du kannst nicht alles planen. Ich war früher so ein Control-Freak. Ne? Ich habe immer noch übrigens einen Schreibkalender. Ich schreibe auch, also nicht online, wirklich aufschreiben. Weil das muss ich auch tun. Ich muss mein Leben komplett durchorganisieren. Und einfach alles zu planen und so, das liebe ich, das macht mir auch Spaß. Aber immer jetzt aktuell mit dem Hintergedanke, dass es alles anders werden könnte. Und dass man sich darüber halt nicht verrückt machen lassen darf. Das habe ich früher total schwer, konnte ich die Kontrolle schlecht abgeben.
Das heißt,
jetzt nicht mehr.
Da sind wir auch wieder bei einem Punkt, wo du sagst, du bist ein bisschen reifer geworden.
Genau.
Also ich.
Und deswegen will Let's Dance so zurückkommen. Nicht. Ich glaube einfach, wenn das passt, dann passt es.
Jetzt hat man eben gerade schon öfter darüber gesprochen, dass man irgendwie mit der Zeit reifer wird. Ne?
Ja.
Dadurch, dass wir eben alle älter werden. Ich sag dir ganz ehrlich, Isabel, ich werde nächstes Jahr 40. Und ich habe da ein Problem mit. Ich habe da wirklich so ein Ding, dass ich mir denke, nur weil wir eben auch alle so in diesem Showbusiness arbeiten, wo man früher noch den Gedanken hatte, mit gerade als Frau musst du immer jung und, und fresh und top bleiben.
Ja.
Ich meine, natürlich sind wir beide jung, fresh und top.
Sowieso.
Aber hast du solche Gedanken auch mal gehabt?
Ach, schwer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gar keine Zeit gehabt. Also eines muss ich wirklich sagen. Mein Leben war gefühlt immer auf Überholspur. Ne, ob in der Let's Dance, schwanger, Kind, Tanzschule, Let's Dance, ne, zack, 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 zack. Ich glaube, ich habe nie so, und ich möchte nicht zulassen, dass ich Zweifel habe. Weil man kann das ja mit dem Älterwerden blöderweise nicht ändern. Du kannst es ja nicht anhalten. Und ich finde das auch schlimm, wenn du das versuchst mit, keine Ahnung, Facelift oder sonstiges irgendwie was anzuhalten, was nicht anzuhalten ist. Irgendwann denkst du so, mein Gott, wie viel Zeit hat man denn noch so? Also das denkt man ja nicht mit 30, come on. Ne? Oder auch vielleicht mit 35. Aber irgendwann
aber
denkst
mit
du,
fast 40.
Mit 40 vielleicht schon. Ne? Dann denkst du so, warte mal, habe ich schon die Hälfte erreicht oder noch nicht? Weißt du? Und dann denkst du mal so, naja, eigentlich ist es doch bescheuert, sich solche Gedanken zu machen. Stell dir mal vor, wie viel Spaß man noch haben könnte.
Ne? Ja,
so
das
versuche ich das
auch.
Irgendwie zu denken.
Klar.
Und wenn es andere Menschen gibt, die dann meinen, ja, die Falten sind zu viel oder der Bauch hängt oder so, ja, mein Gott, dann sollen die diese Probleme haben. Dafür gibt es ja eine neue, jüngere Generation von Frauen, die können ja dann diesen Part übernehmen. Aber dann muss ich das nicht erfüllen irgendwie. Also so versuche ich zu denken. Klar würde ich gerne einiges, ne? Man hat ja immer so seine Komplexe vielleicht, ne? Aber es ist jetzt nichts was Schlimmes, was ich denke, oh Gott, das macht mich jetzt unglücklich, ne? Körperlich oder Falten oder sowas.
Wir haben bei uns im Podcast hier ja immer die schöne Rubrik der Taschenkontrolle, wo wir immer gucken in die Taschen unserer Protagonistin.
Okay.
Du hast ja sogar einen Koffer auch dabei, weil du nachher noch einen Fernsehauftritt hast, ganz viele Outfits dabei hast, hast du mir gesagt.
Ja.
Hast du auch die klassische Sporttasche dabei, eben das, womit du gleich dann im Tanzstudio nochmal trainierst?
Also, das ist leider im Koffer verteilt, aber da drin habe ich natürlich meine Tanzschuhe, dann diese Schuhbürste, ne, so diese Stahlbürste, womit man der Sohle so aufraut.
Ah.
Dann habe ich Rizinusöl dabei. Das ist immer gut unter die Schuhe zu machen, damit man nicht ausrutscht. Also nicht zum Essen, ne, sondern nur für die Schuhe oder zum Trinken. Ja, ein kleines Handtuch, Trainingsklamotten. Da habe ich meinen Laptop dabei.
Und die Tanzschuhe, sind das immer diese klassischen, die wir aus dem Fernsehen kennen, so in so Hautfarben? Die so ein bisschen so güldene Hautfarben. Wie sehen deine aus?
Also die ich heute habe, in Tanzauftritte, habe ich tatsächlich die schwarzen. Also genau die gleichen, aber so mit Riemchen.
Ja, wir soll ich die Zeit holen? Ja, okay. Wir haben die Zeit. Der Koffer steht hier direkt neben unserem Tisch.
Warte, Entschuldigung, ich schäme mich nicht. Ja, okay, es geht.
Sie hat gerade eine schwarze Tasche, wo sie drin geschnuppert hat, ob sie nach Schuh riecht. Nach
also die Schuhe ziehe ich heute an. Das sind aber nicht die, mit denen ich täglich trainiere.
Ach, das sind aber ganz feine schwarze Riemchensandalen.
Ja.
Und die hast du dann heute Abend im Fernsehen an?
Ja.
In der NDR Talkshow, das könnt ihr euch auch noch mal alles angucken. In der Mediathek, da geht es nämlich für dich hier nach los. Jetzt habe ich gerade schon ganz oberflächlich nach deinen Schuhen gefragt.
Ach, das macht überhaupt nichts.
Was mir aufgefallen ist, als ich noch mal die alten Folgen Let's Dance geguckt habe, wie viel es um Aussehen gegangen ist.
Ja.
Und das ist es ja, heute geht es da, finde ich, gar nicht mehr so viel drum. Natürlich wird mal gesagt, ihr habt ein tolles Outfit an oder ihr habt als Paar sehr schön ausgesehen. Aber damals, das war schon sehr viel, wer hat wie knapp das Röckchen an und Mensch, die ist aber ganz schön scharf. Also ist auch jetzt wirklich ein Wording, was dann vom Moderator mal gesagt wurde. Mensch, die ist aber scharf und wer ist heiß und sowas. Ist dir das damals negativ aufgefallen oder sagst du, das war damals eine andere Zeit, da hat man das irgendwie so hingenommen?
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe echt Glück gehabt. Keiner hat sowas, also zu mir persönlich gesagt, dass ich heiß und scharf bin. Schade eigentlich. Nein, mal mit. Aber nee, ich habe das so nicht an mich direkt gehört, tatsächlich, denke ich. Oder mit dem Kopf ganz woanders. Weil das hätte mir gar nicht gefallen. Und das hätte ich dann auch was gesagt. Weil da bin ich wirklich absolut für Gleichberechtigung, ne? Auch Schweden, ne? Hier, gleichberechtigte Land. Ne? Wir sind da Vorreiter. Und abgestempelt zu werden in Sachen Sexiness oder Aussehen oder sowas, das ist, bin ich voll dagegen. Und darf niemand mit mir machen.
Ich habe dann auch noch ein YouTube-Video gesehen gehabt von dir. Da warst du bei Nils Ruf in so einer Late-Night-Sendung.
Stimmt. Ja.
Genau. Und da, der hat die ganze Zeit so Kommentare gemacht, von wegen, dass du ja gerade im Playboy gewesen bist und so weiter. Und also es war so sehr mit, ach, willst du dich nochmal abschminken? Du schminkst dich doch alle 5 Minuten. Also so sehr auf Oberflächlichkeiten reduziert. Und da meine ich auch, also mir tat es richtig leid für dich, dass du da sitzen musstest. Und ich finde, da hat man auch als Zuschauer gespürt, dass du dich da nicht wohlgefühlt hast.
Ja.
Und das ist natürlich dann eine richtig blöde Situation, weil dann sitzt man da in einer Fernsehshow und man will natürlich auch irgendwie einfach höflich sein und nett sein. Und dann hat man da so einen Moderator, der einem gar keine andere Wahl lässt, als die ganze Zeit zu lächeln.
Ja, also ich glaube, sowieso hört man nichts mehr von Nils Ruf. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weil Benehmenfaktor war da nicht. Das war aber auch, glaube ich, auch ewig hier, ne? Kann das sein?
Ja, 2007
oder so. Ich konnte auch zu der Zeit nicht viel Deutsch, weil es geht ja auch um die Schlagfertigkeit, die da sich verteidigen zu können. Und ich meine, das war höchstwahrscheinlich dann die einzige Situation gefühlt, wo ich sowas ausgesetzt war. Und weil das ist mir danach, glaube ich, auch nie so richtig passiert. Und wenn, dann habe ich das sofort unterbunden, weil genau das ist ein absolutes No-Go. Auch wie es damals so war. Ich weiß, was du meinst. Die Zeiten so in den, weiß nicht, vor 10 Jahren, 15 Jahren, da war die Zeiten, die Sprache, die, das war anders. Das war rauer, das war nicht so respektvoll vielleicht wie heute. Also manches hat sich da entwickelt, Gott sei Dank, vielleicht in eine gute Richtung. Aber wir Frauen haben noch was vor uns, auf jeden Fall, weil reduzieren auf Aussehen. Also ich bin, glaube ich, vielleicht sagen das auch andere Gäste, die hier sind, die mit Leistungssport zu tun hat, schon auf gute Taten, tolle Taten, seine Leistung, das, was du erschaffen kannst, das ist das, was am Ende zählt, wirklich zählt. Ob es jetzt ein Mann oder Frau, ne? So, das Frauen sollte dabei nur stärker unterstützt werden, weil sie es eben da drunter stehen momentan, ne? Sondern dass es ein gewisses Level entstehen. Aber im Endeffekt geht es darum, welche Leistung du bringen kannst und wie du dich selber, wie wohl du dich fühlst mit dich selber. Ne? Das ist das Einzige, was wichtig ist. Aussehen, vergiss es.
Wir haben hier im Podcast auch noch die schöne Tradition der Frage an die nächste Gästin. Deswegen habe ich dir eine Frage mitgebracht, die kommt von Viktoria Kurz. Das ist momentan die beste deutsche Paddle-Spielerin. Ja. Paddle ist ja so eine Mischung aus Squash und Tennis. Und sie sagt zum Beispiel selbst auch, Paddle ist das coolere Tennis. Warum sie das sagt, das hört ihr nochmal in der letzten Folge, hört da gerne nochmal rein. Und sie hat mir für dich folgende Frage mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Was mich echt interessieren würde, Isabel, ist, was sind die größten Challenges an Körper, wenn es beim Tanzen ist? Weil ich glaube, dass das wirklich unterschätzt wird, wie groß die Anstrengung ist für die Gelenke etc.
Ich kann jetzt nicht sagen, welchen Körper, was der größte Belastung ist. Ich glaube, das Schwierigste ist es, was ich vorhin gesagt habe, eine Grundkörperspannung zu haben, den immer zu halten und dass die Gelenke trotzdem dabei locker und beweglich bleibt. Das ist die größte Herausforderung.
Jetzt kommen wir noch zu deiner Frage an unsere nächste Gästin. Das ist in dem Fall Katrin Marchand. Die ist Ruderin und Skilangläuferin. Und das Besondere, sie war sowohl schon bei Olympischen als auch bei Paralympischen Spielen am Start. Und sie ist riesiger Let's Dance-Fan. Was wäre deine Frage an Katrin, die wir ihr mitnehmen können?
Also ich würde gerne fragen wollen. Also erstens Skilanglauf, Respekt, ich liebe es. Ich würde das auch so gerne können. Wie glaubst du, die Herausforderung für dich wäre, einen Sport wirklich drinnen zu machen und die so mit Musik und Kunst zu tun hat, wie zum Beispiel Tanzen, wie zum Beispiel Let's Dance? Wäre das so ein Riesensprung, weil es so relativ entfernt ist von die Draußensportarten? Oder sagst du, das könnte vielleicht sogar toll für dich sein, weil du so eine gute Koordination hast?
Super. Die Frage nehmen wir mit für Katrin Marchand. Antwort hört ihr dann in der nächsten Folge. Zum Schluss des Podcasts stellen wir immer die Frage, was würdest du sagen, Isabel, hast du aus deinem Sport fürs ganze Leben gelernt? Da reißt du die Augen auf. Das ist eine große philosophische Frage. Vielleicht sollten wir den Podcast damit starten, weil dann können wir eine Stunde nur darauf antworten.
Wir machen eine Sondersendung für alle Sportlerinnen, die hier sind. Also übrigens wirklich vielen, vielen Dank für diese Einladung, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Das ist wirklich eine Riesenehre. Darf ich das so zwischenklemmen jetzt einmal?
Ja,
darf ich das einmal sagen?
Gesagt.
Weil diese Anfrage kam und ich dachte, wie? Für uns? Für mich? Also vom Tanzen und diese tolle Sportlerfrauen. Ich habe manchmal so das Gefühl, das Tanzen ist, es kann man nicht so ein bisschen, dass es nicht so populär ist oder nicht so beliebt ist wie anderen Sportarten. Und aus dem Grund bin ich mega, mega dankbar und habe natürlich sofort Ja gesagt.
So. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass manche denken, dass Tanzen so ein Sport ist, dadurch, dass man das eben auch im Club macht und so ungefähr?
So ein bisschen.
Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Sport, aber nicht so richtig Leistungssport.
Ja, und aus dem Grund, weil die Einladung kam, wir haben noch nie eine professionelle Tänzerin gehabt und dachte ich so, wow. Danke, oh, wie toll. Also ich fühlte mich so wertgeschätzt irgendwie, wo ich dachte, das war, wie schön. Weil genau das ist es. Ich glaube, dass viele, also nicht alle, um Gottes Willen, aber es gibt schon Leute, die wahrscheinlich denken, dass Tanzen, so ein bisschen tanzen, ein bisschen hüpfen, ein bisschen bewegen, ein bisschen drehen und vielleicht nicht so das Bewusstsein hat, was für eine Körperkontrolle das ist. Und das ist natürlich toll, dass ich auch hier heute über Tanzen sprechen darf. Das ist natürlich hammermäßig cool. Vielen Dank.
Absolut.
Wie mein Sport, also wie es verändert hat. Ach, ich glaube, es ist, mein ganzes Leben war ja halt vom Sport, vom Tanzsport. Deswegen, es hat mir einfach komplett als Mensch geprägt. Vielleicht, wenn man so eine Sache raussucht, ist es einfach ein Durchhaltevermögen, würde ich sagen.
Ja.
Gutes Durchhaltevermögen, nicht aufzugeben. Es gibt guter Schmerz und schlechter Schmerz. Wie zum Beispiel Muskelkater. Ist ein guter Schmerz, ist alles nicht so schlimm.
Und danke, dass du hier im Podcast warst. Danke, dass wir uns viel von dir heute abgucken konnten in dieser Stunde. Du hast uns echt inspiriert. Mich allein schon, weil ich jetzt wirklich eine Stunde lang versucht habe, gerade zu sitzen.
Du machst es sehr gut.
Ja, du hast mich aber auch wirklich im Blick die ganze Zeit.
Ja.
Also ich habe wirklich mir Mühe gegeben, während ich noch zu Ende gerade sitze und ihr ab jetzt vielleicht auch immer gerade euch vorm Podcast, wenn ihr den hört, hinsetzt, an dich noch die allerletzte Frage, denn unsere Gästinnen beenden immer den Podcast.
Ja.
Bitte beende folgenden Satz, liebe Isabel. Ohne Sport wäre mein Leben
wahnsinnig langweilig und trocken.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Bevor ich jetzt abtanze, noch schnell zum Schluss ein Podcast-Tipp von mir für euch. Dieses Mal empfehle ich euch den WDR-Cosmo-Podcast Lost Sheroes. Gibt's bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Lost Sheroes. Hier wird endlich mal über genau die Frauen geredet, die in Geschichtsbüchern ganz oft fehlen. Wisst ihr zum Beispiel, wer Maria Rampendahl ist? Also wenn ihr nicht wie Maria und wie ich aus Lemgo kommt, in Ostwestfalen-Lippe, dann wisst ihr es wahrscheinlich nicht und kennt sie nicht. Maria Rampendahl wurde im Mittelalter für eine Hexe gehalten. Damals ging es hunderten Frauen so, die aus Lemgo kommen. Als angebliche Hexen wurden sie damals angeklagt, gefoltert und hingerichtet. Maria aber hat überlebt. Sie hat jeder Folter standgehalten. Wie sie das geschafft hat, das hört ihr im Podcast Lost Sheroes. Oder bei einem guten Stadtführer in Lemgo. Ich kann euch da Leute vermitteln.